Hi Chiara.
Hallo Johannes.
Wie geht's dir an diesem sommerlichen Tag? Ich starte einfach wieder mit so einer Wie geht's dir Frage. Bisschen Persönlichkeit reinbringen.
Mir strahlt gerade die richtig, gerade so ein bisschen am Untergehen ist. Völlig ins Gesicht. Das ist mega geil. Strahlt so zwischen den Häusern durch. Ich hatte einen schönen Tag heute doch. Ich habe gearbeitet. Ich arbeite ja in einem Café nebenher. In meinem Studium. Das war eigentlich auch ganz schön. Ich hatte heute interessante Gespräche mit KundInnen. Es ist wirklich wahnsinnig, was die Leute dich so fragen über Kaffee. Und dann war tatsächlich heute auch die Sache, wie trinkt man eigentlich Kaffee, hat mich jemand gefragt.
Mit dem Mund?
Ja, er wusste nicht, was Kaffee schwarz trinken bedeutet. Und dann meinte ich, naja, wenn du Milch reinmachst, dann ist der Kaffee ja nicht mehr schwarz. Und dann meinte er so, ist Hafermilch eigentlich wirklich gesünder als Kuhmilch? Und dann haben wir darüber gesprochen.
Ja. Mhm.
Ja,
ja, das klingt ja auch
wie geht's
spannend.
Dir? Wie war dein Tag?
Naja, mein Tag war auch super. Ich war auch in der Uni, aber was mich eigentlich seit 2-3 Tagen mehr beschäftigt, ist, dass ich eine Grafik gefunden habe, bei der die laden wir einfach auch, das schreibe ich mir auch gleich direkt auf. Die laden wir bei Instagram hoch und jetzt ist euer Punkt, dass ihr quasi auf Obstkasper geht, dann auf Folgen drückt und euch diese Grafik anguckt und auch unseren Post liked, selbstverständlich, weil um diese Grafik geht's. Ich finde die ziemlich crazy. Da sieht man nämlich den Temperaturverlauf, also die nordatlantische, vom Nordatlantik, die Temperaturabweichung von so wie es eigentlich normalerweise ist. Das heißt, ist die Linie weit oben, ist der heißer, als man eigentlich erwarten würde. Und da sieht man dann die ganzen Jahre abgebildet von 1982 bis 2023, zu dem man Daten hat, wie heiß da der Nordatlantik war. Und da sieht man die eine Linie, die hört in der Mitte auf, das ist 2023. Weil da haben wir bisher ja nur die erste Hälfte des Jahres quasi rum und die ist viel höher als der Rest und diese Erwärmung vom Meer, die ist ziemlich crazy, weil das hat ziemlich große Folgen, zum Beispiel, dass wir sehr große Wirbelsturmsaison haben werden, weil diese Energie, die in diesem Wasser gespeichert ist, muss irgendwo hin. Und ja, da es so heiß ist wie noch nie zu der Jahreszeit, kann man davon ausgehen, dass es noch zum Beispiel noch nie so große Wirbelstürme geben wird wie noch nie, weil das einfach ziemlich direkt miteinander zusammenhängt.
Das ist,
ich habe mich dann gefragt,
ich glaube, ich würde gerne das so ein bisschen leiten und quasi dich ein paar Sachen dazu fragen, weil ich kenne die Grafik schon aus einem Post, den du gepostet hast in der Story, aber ich habe jetzt nicht wirklich dazu recherchiert. Ich habe nur mein Grundwissen quasi, aber jetzt nichts direkt zu dem Graphen. Und was mir natürlich auffällt, ist, wie zur Hölle kann es sein, dass es so, naja, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf der X-Achse schauen, bei circa Tag 64 dieses Jahres, so einen immensen Anstieg ab da gab von der Oberflächentemperatur. Hast du irgendwas rausgefunden? Was ist da passiert? Also gab es irgendein Ereignis, was quasi im ersten Quartal dieses Jahres passiert ist?
Das habe ich dann nämlich auch recherchiert und habe da mehrere Sachen gefunden, die Klimaforscher gesagt haben, was der Grund dafür ist. Und wahrscheinlich ist es eine Kombination aus den ganzen Sachen, wobei ich sage, dass der letzte Punkt, der war für mich am allerneuesten und der ist am spannendsten. Fange ich mal mit den langweiligeren Sachen an. Ist es weniger Sahara-Staub, der über dem Nordatlantik verwirbelt wird im Moment? Das erklärt ja aber nicht, dass es so
dazu
heiß ist wie noch
kurzer
nie,
Einschub, dazu ein kurzer Einschub, was dieser Sahara-Staub machen würde. Also wir haben ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es um das Licht, was quasi dann auf die Oberfläche trifft. Und je mehr Sahara-Staub quasi in der Luft ist, desto weniger UV-Licht trifft quasi die Oberfläche des Meeres, da sie durch die Partikel in der Luft quasi direkt wieder reflektiert werden und somit wie so ein, ich nenne es jetzt mal kühlenden Effekt hat, beziehungsweise einen abprellenden Effekt von den Sonnenstrahlen. Und wenn weniger von diesen Partikeln in der Luft sind, trifft mehr Sonnenstrahlung auf das Meer. Ergo, es wird auch mehr aufgehitzt.
Genau. Albedo heißt auch, dass das Sandstaub heller ist als die Meeresoberfläche und dadurch besser reflektiert und so. Kann auf jeden Fall dazu beitragen. Check. Dann das nächste, was ich gefunden habe, ist, die Winde und die Meeresströmungen sind viel langsamer als normalerweise. Das heißt, das Wasser steht da länger, ohne wegzufließen und dadurch kann sich die oberste Schicht auch schneller, also besser erwärmen, ohne wieder umgewälzt zu werden in untere Schichten. Erklärt bestimmt auch einen Teil dieser Erwärmung. Das Spannendste, was ich gefunden habe, was das erklärt und was meines Erachtens nach das sogar am besten erklärt, ist, davon habe ich noch nie was gehört. Und das wird bestimmt in der nächsten Zeit auch noch die Runde machen, dass das überall wiederkommt. Das kann man aber auch ziemlich falsch interpretieren. Deswegen, das ist eine ganz spannende Sache, weil es da kein richtig und falsch gibt, aber da muss man aufpassen, dass man das nicht in den falschen Hals bekommt. Es gibt Sulfataerosole in der Luft. Ähnlich wie so CO2 oder sowas, können auch Sulfate in der Luft gelöst sein.
Mhm. Ja.
Weißt du? Und natürliche Ursachen für so Sulfataerosole sind zum Beispiel Vulkanausbrüche. Da kann das auch entstehen. Wir Menschen produzieren das aber hauptsächlich, also in China wird das ganz viel ausgestoßen von der Industrie, die in China stattfindet, weil die keine Sulfatfilter in ihren großen Industrieanlagen drin haben, während wir das in Europa und Nordamerika schon ziemlich viele Sulfat, also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man das haben muss, und von der Schifffahrt. Weil da ist es so, dass in der Schifffahrt erst seit 2020 Sulfatfilter eingebaut werden. Warum ist das bei uns gesetzlich vorgeschrieben? Sulfate führen zu saurem Regen, weil die, diese Sulfate, die regnen in Regenwolken ab und da, die machen den Regen sauer und das bedroht ziemlich viel von unserer Biodiversität. Weil ganz viele Insekten, Pflanzen, Pilze nicht so gut klarkommen, wenn der Boden sauer ist. Und der wird saurer, wenn es sauer drauf regnet. Das heißt, das macht schon Sinn, dass man das verbietet. Jetzt kommt aber der Clou. Sulfataerosole kühlen die Atmosphäre, weil die dazu führen, dass Wolken schneller entstehen. Und Wolken sind auch weiß und schicken auch die Lichtstrahlen zurück.
Also auch wieder den Effekt, den wir vorher mit dem Sand angesprochen haben.
Genau. Dann habe ich eine Grafik gefunden, die die auf Twitter diskutiert wurde, wo gesagt wird, dass diese Sulfatkühlung der Erde 1 Grad betragen würde. So viel Aerosole stoßen wir aus. Und habe ich andere gefunden, die sagen, es ist 0,5 Grad. Das ist aber beides richtig viel, weil wie man auf dieser Grafik sieht, ist dieser Anstieg, den wir jetzt haben, ungefähr 0,5 Grad mehr als der höchste, den es vorher jemals gab. Das heißt, das könnte ziemlich viel erklären, weil, wie ich schon gesagt habe, über dem Nordatlantik wurde in der Schifffahrt die Aerosole 2020 verboten und anders als CO2, was hunderte Jahre in der Atmosphäre bleibt und erst richtig langsam rauskommt, bleiben diese Sulfataerosole nur wenige Jahre in der Atmosphäre, bevor die abgeregnet sind. Das heißt, wenn man 2020 diese Sulfataerosole von der Schifffahrt über dem Nordatlantik bannt und 2 Jahre später kommt da dieser crazy Peak hoch, kann das schon sehr gut passen, dass das diese Sulfataerosole sind.
Verrückt.
Und da ist jetzt halt die falsche Schlussfolgerung.
Ballern wir wieder.
Zu sagen, ja, dann muss man wieder Sulfate erlauben, weil das ist ja nur ein kurzer Effekt, der ganz viele Ökosysteme zerstört. Das ist quasi nur, jetzt sehen wir tatsächlich, was wir mit unserem CO2 angerichtet haben, ohne dass das nach unten abgepuffert wird. So. Und das fand ich auf jeden Fall richtig, richtig crazy. Deswegen wollte ich das einfach ja, mit dir teilen und mit euch allen teilen, weil das da habe ich sehr viel zu recherchiert und dachte, what the fuck ist hier eigentlich los? Meine Conclusion ist, sind Sulfat-Aerosole.
Spannend.
Und eine Lösung des Problems habe ich nicht.
Naja, die Lösung des Problems ist ja auch einfach keine schnelle, sondern in vielen kleinen Schritten. Aber darüber sprechen wir ja in jeder Folge. Und es ist wahnsinnig erschreckend zu sehen, ja, dass wir, und wir haben es Mitte des Jahres, also ich bin mal wirklich gespannt, wie der Rest vom Jahr noch so aussieht. Und diese Grafik ist auf jeden Fall erschreckend. Und ich freue mich auf den nächsten, ja, hier World Ocean Review. Also wenn man mal wieder einen Überblick bekommt, wo der, ja, wie unsere Meere gerade so aussehen. Aber um das Thema soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Denn es ist auch ein Thema, aber es ist auch ein Thema rund ums Wasser. Allerdings nicht rund ums Salzwasser, wie es zum Beispiel im Nordatlantik der Fall ist, sondern rund ums Süßwasser. Wie bist du denn auf das Thema gekommen oder was stellst du dir eigentlich heute unter dem Thema vor?
Genau, also zum Beispiel beim Dammbruch in der Ukraine sind jetzt 10.000 Menschen ohne Trinkwasser und da hat man wieder mal so gemerkt, wie wichtig Trinkwasser ist und dass das ein Thema ist, über das man auch mit biologischem Background jetzt reden kann. Also in der Ukraine hat das natürlich viel mit Krieg und so zu tun, da sind wir ja keine Profis. Aber man kann auch aus so einer biologischen Sicht über Trinkwasser,
ja, und vor allem
reden.
In Deutschland ist das wahnsinnig wichtig.
Genau.
Denn wir sind auf Platz 62 der Länder, die unter Trockenstress leiden. Das bedeutet, auch wir in Deutschland müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft unsere Wasserversorgung sicherstellen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle in Panik ausbrechen müssen und Wasserflaschen horten, denn wir leiden noch nicht unter flächendeckendem Wasserstress, aber es ist trotzdem ein Thema, über das wir heute mal sprechen sollten.
Ja, zum Beispiel, ich habe rausgeguckt, der Staudamm, der in der Ukraine die Menschen versorgt hat und jetzt halt leer gelaufen ist, was wäre das eigentlich vergleichbar bei uns? Da habe ich gedacht, der größte Trinkwassersee in Europa ist der Bodensee. Und blamieren oder abonnieren. Wie viel Haare hat ein durchschnittlicher Mensch auf dem Kopf? Wie viele Bakterienzellen befinden sich ungefähr auf deiner Handfläche? Wie viele Muskeln braucht ein Mensch, um zu lächeln? Wie viele Jahre dauert es, bis ein Baum wächst? Da habe ich auch direkt eine Blamier- oder Abonnieren-Frage.
Ich habe mir extra auch eine rausgesucht, damit das jetzt nur noch für dich Fragen gibt. Okay, hau raus.
Weil ich dachte, also ich habe jetzt mich eben so aufgeregt, reden wir erstmal über positive Sachen bei Trinkwasser. Wie viele Menschen versorgt in der Bodensee, der ein Trinkwassersee ist, mit Trinkwasser? Also der hat auch in Deutschland Vergleich mit die beste Trinkwasserqualität, die man haben kann.
Ich wusste das mal. Kannst du mir so A, B, C oder
Daumen
sowas
hoch,
geben?
Runter.
Also.
Ja, kann ich machen. 500.000 Menschen, 2 Millionen, 4,5 Millionen. Oder 8 Millionen?
4,5.
Es sind 4,5 Millionen Menschen, die der Bodensee mit Trinkwasser versorgen. Das ist Gold, richtig. Guck mal, du bist hier ein richtiger Schätzprofi.
Ja, du machst es immer so fies. Du stellst mir keine ABC-Option. Deswegen fordere ich die ab jetzt ein.
Ja? Das ist ja auch eine Schätzfrage.
Also wer falsch geraten hat, darf jetzt erstmal auf Spotify, Instagram oder sonstigen Kanälen uns abonnieren. Und wenn ihr richtig geraten habt, dann macht's trotzdem. Und bei Spotify gibt's auch diese wunderbar coole Option, dass man mit Sternen raten kann. Also lasst uns gerne euer Rating da. Und vielleicht, wenn ihr Bock habt, erzählt auch einfach mal von Freundinnen und Freunden von uns. Und spreadet ein bisschen, dass es uns gibt. Da würden wir uns sehr freuen.
Ja, das wäre richtig süß von euch. Das heißt, in Deutschland mit Trinkwasser müssen wir uns in naher Zukunft keine Sorgen machen, solange es den Bodensee gibt, weil der kann sehr, sehr, sehr viele Menschen mit Trinkwasser versorgen. Weil der hätte noch die Möglichkeit, noch viel mehr Menschen mit Trinkwasser
allerdings
zu versorgen.
Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben mal eine Folge gemacht über einen See, der auch viele Menschen mit Trinkwasser versorgt hat.
Ja, das kann auch ganz schnell
und
vorbei sein.
Und zwar der Aralsee. Ja. Falls ihr jetzt euch denkt, was für eine Folge, dann schaut mal rein, hört mal rein. Die Folge heißt, glaube ich, einfach Aralsee. Und dieser Aralsee ist vertrocknet und zwar aufgrund von der Landwirtschaft, um genauer zu sein, von Baumwollplantagen, die so viel Wasser verbraucht haben, dass dieser See quasi trocken gelaufen ist. Und damit kommen wir auch zum größten Wasserverbraucher überhaupt, und zwar die Landwirtschaft.
Ja, das stimmt. Aber das am Ende brauchen natürlich wir auch wieder das Essen. Also Wasser zu nutzen ist ja jetzt erstmal nicht schlecht, sondern man muss sich halt nur klar sein, dass wir davon nicht unbegrenzt haben. Auch wenn unser Planet ja zu 3/4 mit Wasser bedeckt ist, sind davon ja nur 2,5% Süßwasser. Also wirklich ein winziger Bruchteil. Und von diesem Süßwasser sind 70% Gletscherwasser. Das heißt, irgendwo liegt es auf den Bergen. Das ist erstmal richtig smart, weil das sind quasi die, also ist nicht smart, es ist ja einfach so, sondern es ist auch sehr praktisch für uns, weil das quasi die Wassertürme der Welt sind. Das heißt, durch dieses langsame Abschmelzen im Sommer von diesen Gletschern kommt an ganz vielen Stellen unterhalb des Gletschers, wo Flüsse und sowas sind, stetig immer frisches Trinkwasser an, was natürlich sehr praktisch ist. Hast du da auch was zu?
Ja, ich weiß nicht ganz, worauf du raus willst. Was möchtest du über schmelzende Gletscher sprechen?
Ja, nämlich, da sagst du ein richtiges Stichwort. Das habe ich natürlich noch gar nicht gesagt. Die Gletscher,
genauso
sterben.
Genauso wie natürlich auch und, Eis und Schnee. Also das, woran Wasser, Süßwasser gebunden ist. Und das sind ja, also quasi 2/3 und nur ca. 30% eben, wenn das eigentlich nicht schmelzen würde, ist für den Menschen quasi zugänglich. Und jetzt hast du gerade gesprochen von diesen Wasserspeichertürmen und die schmilzen jetzt. Also was passiert? Wo geht das Wasser hin?
Das Wasser fließt
wohin
immer mehr runter.
In
die Flüsse und
genau,
Erdrutsche
genau.
Und geil.
Nicht geil.
Nicht geil,
weil unsere Böden, ich weiß nicht, wie du es aufziehen willst, aber dieses ganze Wasser, was jetzt quasi freigesetzt wird, fließt irgendwo hin und landet dann irgendwann auf ganz schön versiegelten Böden, die dieses ganze Wasser überhaupt nicht aufnehmen können. Bedeutet so viel wie, dass der größte Wasserspeicher, den wir quasi, also natürlicher Wasserspeicher, den wir dann haben könnten und dieses Wasser abfließt, wären ja unsere Böden. Jetzt sind die aber so dicke verdichtet und dass die Böden nicht wirklich viel Wasser speichern können. Ergo, das Wasser kann dann auch nicht mehr genutzt werden von Pflanzen, sondern es kommt zu Überschwemmungen, die dann im Endeffekt eigentlich und Erosion, die dann eher Süßwasserverlust sind.
Genau, die bedrohen auch Menschen direkt, weil in diesem Einzuggebiet unterhalb von Gletschern weltweit, also da, wo es jetzt durch das Abschmelzen zu Überschwemmungen kommen wird, leben 22% der Weltbevölkerung. Jetzt rede ich über die ganze Welt. Ihr habt bestimmt schon mal alle mitbekommen, weil das stand überall groß in allen Nachrichten auch, dass alle europäischen Gletscher nicht mehr zu retten sind, sondern die werden jetzt nach und nach abschmelzen. Ich hatte jetzt auch Studien von letztem Jahr rausgesucht und welche gefunden, die auch sagen, dass jeder Gletscher der Welt kleiner wird. Das heißt, auch da ist zu erwarten, dass es da auch zu Überschwemmungen kommt. Deswegen kann man auch sagen, dass diese 22% der Weltbevölkerung in den nächsten Jahren von Überschwemmungen betroffen sein werden. Jetzt ist aber so, dass ja nicht unendlich Wasser auf dem Berg, sondern da kann ja, da kommt ja jeden Winter nur ein bisschen Schnee oben immer oben drauf. Das heißt, es ist auch zu erwarten, dass es so etwas wie Peak Water gibt, haben die Studien das auch immer genannt, wo ganz viel Wasser abfließt jedes Jahr, das steigt immer mehr an, bis oben auf dem Berg nichts mehr ist und dann wird es immer weniger, was die Flüsse runterkommt. Das haben wir jetzt in den nächsten Jahren noch nicht zu erwarten. Das wird aber kommen. Und es ist auch nicht klar, wann dieser Peak Water sein wird. Das wird auch für jeden Gletscher wann anders sein. Aber das ist auch nicht klar. Und danach kommt immer weniger Wasser, diese Flüsse runter, die von Gletschern gespeist werden. Und dann haben wir Wassermangel bei 22% der Weltbevölkerung. Und das ist zu erwarten. Und das ist schon crazy.
Und die Schutzmaßnahmen, die wir jetzt eigentlich anfangen sollten oder die super wichtig sind, ist, dass wir diese Wassereinzugsgebiete schützen. Also das bedeutet zum Beispiel, die Wälder in diesen Wassereinzugsgebieten so naturnah wie möglich zu halten, damit die Böden Wasser aufnehmen können und damit der Kreislauf funktioniert. Also Wälder schützen, damit keine Flutgefahr besteht und die Wasseraufnahme und die Speicherfläche dadurch gegeben ist. Dann sollte man den Ackerbau auf ungeeigneten Flächen, auf ungeeigneten Steinflächen vermeiden, denn ansonsten kommt es zu Erosion. Und man sollte vor allem Feuchtgebiete und Auenwälder schützen, damit es nicht so viel Hochwasser und Gefahr gibt und auch einen Wasserspeicher. Also es gibt aktive Richtlinien, an die man sich jetzt halten könnte. Und um quasi was zu tun.
Gut, dass du könnte sagst.
Ich habe mir nämlich die Wasserschutzrichtlinie durchgelesen, vom die da erstellt worden ist. Und es ist ganz viel bla und es ist unfassbar wenig konkrete Maßnahmen. Denn was bedeutet das Ganze wieder? Naja, ein Eingriff in die Wirtschaftlichkeit. Also Wälder naturnah lassen, keine ungeeigneten Stellen bewirtschaften und Feuchtgebiete schützen. Feuchtgebiete sind zum Beispiel eine der am meisten zerstörten Gebiete, weil die einfach trockengelegt worden sind, damit man drauf bauen kann und anderen Scheiß machen. Und das ist natürlich ist halt unangenehm, ne? Da wirklich was zu tun.
Ja. Ja, das ist true. Ich hatte ja eingestiegen mit dem Klimawandel. Mit so einer Grafik, ne? Und
Entschuldigung, ich habe es gerade nochmal nachgelesen.
Das Wasserregime
ich habe mir die nationale Wasserstrategie durchgelesen, so, damit das jetzt geklärt war.
Ja. Ja, und du warst nicht so begeistert.
Ich habe mir das wirklich, es ist sautrocken. Lest euch gerne mal durch. Es ist eine spannende Lektüre, wirklich. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Alles gut. Ich hatte ja mit dem Klimawandel eingeleitet und ich habe jetzt das auf Gletscher bezogen. Das heißt, dass dieses bis zum Peakwater kommt zu Überschwemmung, danach eher zu Dürre. Das ist ja aber beim Wasserkreislauf gibt es ja noch andere Quellen für Wasser, nämlich Regen. Ziemlich basic, also muss man jetzt nicht studiert haben für. Und beim Regen ist es so, dass der Regen sich auch verändert mit dem Klimawandel. Nämlich wärmere Luft, 1 Grad wärmere Luft kann 7% mehr Wasser aufnehmen. Das bedeutet, wenn die Luft 1 Grad wärmer ist, dann muss 7% mehr Wasser in der Wolke sein, dass sie abregnet.
Ach so.
Das heißt, allein dadurch kann man schon erklären, warum es dann seltener, aber dafür, wenn es regnet, doller regnet, weil ja dann auch mehr Wasser in der Wolke ist. So, das heißt, allein es gibt noch ganz viele andere Effekte, die das auch begünstigen. Aber das heißt einfach, seltener, aber dafür, wenn es regnet, mehr Regen. Das kann man auch zum Beispiel jetzt schon sehen, am Beispiel Italien. Ich meine, das ist bestimmt auch dein zweites Lieblingsland nach Baden-Württemberg für dich. da ist es ja so gewesen, die hat eine Winterdürre. Und danach heftige Regenfälle, wo auch mehrere Menschen gestorben sind durch Erdrutsche und Verwüstung und was man darauf zurückführen kann. Und da hattest du ja gesagt, ja, da könnte man jetzt Maßnahmen ergreifen. Bei Italien ist es nicht so. Also die weisen immer noch Bauland an Hängen aus, die sehr von Erdrutschen gefährdet sind. Die versetzen kaum Flüsse in naturnahen Zustände zurück, sondern versiegeln eigentlich immer stetig weiter. Das heißt, alles, was du eben gesagt hast, macht Italien zum Beispiel sehr falsch. Also Deutschland auch.
Da gibt es in Italien auch ein sehr geiles Beispiel. Meine Familie, also ein Teil meiner Familie kommt aus Italien. Und wir kommen aus dem friulanischen Venedig, also ein Teil von Italien, durch den ein wunderschöner, großer Fluss fließt, und zwar der Tagliamento. Und der Tagliamento ist einer der süßwasserversorgenden Flüsse. Und der Tagliamento fließt dann quasi in die Adria, also ins Meer. Und was jetzt eben in diesem Fluss passiert, ist, die Mafia hat beschlossen, dass man quasi dieses, den Kies, also was quasi unten in dem Flussbett drin liegt, natürlich ausbaggert und daraus dann Häuser direkt an den Fluss baut. Wahnsinnig clevere Idee. Und damit den Fluss noch weiter von dem Naturzustand entfernt. Und was passiert? Der Tagliamento trocknet immer weiter aus und die Wasserversorgung wird immer knapper. Und wenn ich mit meinem Opa darüber spreche, wie der vor mittlerweile 81 Jahren den Tagliamento als Kind erlebt hat, dann sind das wirklich wahnsinnig große Unterschiede zu dem, was ich erlebt habe, weil ich habe, glaube ich, vielleicht mal 2-3 Sommer so richtig geil da drin baden können. Ansonsten ging es halt so bis zu den Waden. Und der hat gesagt, ja, also damals konnte man quasi, krass, der war reißend, der Fluss, und es war richtig krass da drin zu baden, und die sind da also richtig abgegangen, und das, also davon ist heute wirklich wenig übrig geblieben. Und das ist was angesprochen wird in der Politik, worüber sich die Leute schon im Klaren sind, aber naja, man weiß ja auch, was politisch in Italien abgeht, und da wird halt nicht viel gemacht.
Ja. Ja, das ist schon, ich weiß nicht, ob du eben mit Mafia, die Mafia oder die Politiker in
das liegt jetzt leider nicht wirklich weit voneinander entfernt, beziehungsweise ist ja alles super verstrickt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber Berlusconi ist gestorben, also.
Ja. Ja,
er hat meinen Gesichtsausdruck nicht gesehen, zum Glück.
Ja, aber ich meine.
Ist ja schon mal. Ja. Naja, egal, whatever. Auf jeden Fall, was passiert eigentlich, wenn quasi was sind Folgen von Trinkwasserunterversorgung? Also worum gegen die nächsten Kriege? Ganz klar.
Ja, da, ja, und der fand ich super. Vom Weltspiegel habe ich dann mich angesprochen gefühlt von einem Artikel Wege aus der Wasserkrise. Also das war ein Podcast, den ich mir einfach beim Duschen mal angehört habe, und wo ich dachte, vielleicht haben wir irgendwie Wege aus der Wasserkrise.
Bei deinen 30-minütigen Duschen hast du dir gedacht, Wege aus der Wasserkrise.
Ja, das ist auch ein bisschen ironisch. Also es waren nicht ganz 30 Minuten. Auf jeden Fall dachte ich, oh, das klingt ja mega spannend. Auf welche Wege aus der Wasserkrise sind denn die gekommen beim Weltspiegel? Und da war ich nicht so begeistert, weil ich glaube, das war einfach nur ein sehr reißerischer Titel, der wo wenig hintergesteckt hatte. Die haben nämlich gesagt, es gibt jetzt in vielen afrikanischen Ländern ein Frühwarnsystem für Überschwemmungen, was sogar in alle Landessprachen übersetzt wird und nicht nur auf Englisch verfügbar ist, dass die Leute dann tatsächlich wissen, wenn die vor Wassermassen fliehen müssen. Wo ich dachte, ja, okay, das ist kein Weg aus der Wasserkrise, sondern das ist einfach
Symptome
nur
behandeln.
Anpassung, dass möglichst wenig Menschen sterben. So. Dann, dass man Viehwirten zum Beispiel im Horn von Afrika beibringen will, wie man Ackerbau macht, weil Viehwirtschaft, wenn es richtig heiß und richtig wasserarm wird, noch viel weniger als Ackerbau funktioniert. Aber die meinte dann auch selber, ja, Ackerbau ist jetzt halt, wenn es richtig heiß und richtig trocken wird, halt auch nicht möglich. Aber irgendwas müssen die Leute halt machen, wenn das Vieh verdurstet ist.
Da können wir direkt die nächste
so
Blamieren oder Abonnieren-Frage reinschmeißen. Die geht nämlich an dich.
Ja, da bin ich jetzt
du
gespannt.
Du hast ja gerade davon gesprochen, dass Viehzucht ohne Wasser ziemlich schwierig ist. Und hier kommt die Frage, wie viel Liter Wasser sind denn die für die Erzeugung von einem Kilogramm Rindfleisch nötig?
Wir beide haben wahrscheinlich seit sehr vielen Jahren kein Rindfleisch mehr gegessen. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie saftig und nach Wasser.
Also zum Vergleich, für ein Kilogramm Tomatenanbau braucht man 180 Liter. Und für ein Kilogramm, also 2 bis 3 Avocados, um die anzubauen, braucht man circa 1000 Liter Wasser. wie viel Liter Wasser braucht man?
Dann sage ich, dann braucht man für ein Steak 2800
Liter. Hat ein Steak ein Kilogramm?
Wenn ein Kilo
ist das
Steak
viel?
Ist,
ich weiß nicht.
Dann
ja,
ist
ja,
ganz
ich glaube, das
ist ein... ne? Ja, ich glaube schon.
Okay, also wenn man ein Familiensteak, also ein Kilogramm Rindfleisch machen möchte, dann sagst du, braucht man 2800 Liter Wasser. Ja, man braucht 15.000.
Ja. Ah, das ist ganz schön viel. Ja, also ich meine, das bestätigt uns ja nur darin, dass wir mit einer vegetarischen Ernährung schon mal nicht ganz falsch.
Und auch in Zukunft, wenn man an die Folgen von Wassernotstand denkt, vielleicht hat man sich dann wenigstens schon dran gewöhnt. Denn die Folgen sind ganz klar, dass man, also dass Krankheit und Unterernährung drohen, dass wir eine Flucht und eine Migration haben, nicht nur von den Wassermassen weg bei Flutgefahr, sondern auch zu den Wassermassen hin bei Dürregefahr. Das bedeutet, es wird sich auch dahingehend eine Konzentration von Populationsdynamiken entwickeln. Also es wird nur noch wenige Orte auf der Welt geben, an denen man, ich sag jetzt mal, gut leben kann, mit Anführungszeichen. Und dadurch werden natürlich Kriege und Konflikte ums Wasser auch zunehmen. Und übergeordnet gehen uns einfach wahnsinnig viele Ökosysteme verloren, beziehungsweise verändern sich extrem.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das sind das schon ziemlich beschissen.
Du hattest mich ja unterbrochen.
Ja, jetzt habe ich dich schon wieder beschissen.
Ja, ich meine, es gibt auch einen Grund. Nee, es gibt auch einen Grund, warum das Thema keinen Spaß macht, drüber zu reden, weil das ja ist ja, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, richtig gut. Aber das tun ja richtig wenige Medien, über dieses Thema sprechen, weil das ein Thema ist, was keinen Spaß macht und was relativ abstrakt ist. Trotzdem ist es ein sehr wichtiges Thema, weil ohne Wasser geht nichts. Also wenn du 2-3 Tage nichts trinkst, dann hast du schon ein Problem. Ja, ich hatte ja noch eben von diesem Weltspiegel Wege aus der Wasserkrise gesagt. Bis dahin fand ich die Sachen sehr doof. Dann haben die aber noch einen Biologen mal gefragt. Und der hatte bei uns ein paar Sachen gesagt, die würde ich so unterschreiben. Also einmal, der Verbraucher ist angesprochen, wassersparendere Produkte zu nutzen. Aber Wasserverträglichkeit ist für den Verbraucher nicht ersichtlich. Es steht nicht an der Avocado dran. Die verbraucht viel mehr Wasser, als wenn du einen Apfel kaufst. Steht nicht dran. Also woher soll ein Verbraucher das wissen? Also da ist es sehr eingeschränkt, was man machen kann. Chiara, du willst was sagen. Du siehst sehr sagend aus.
Und zwar haben wir diese super geile neue Rubrik Diskussionsrunde.
Analysieren, buchstabieren, diskutieren. Die Diskussionsrunde.
Und ich würde gerne mit dir tatsächlich darüber diskutieren, wie viel Sinn es macht, den Wasserverbrauch von einem Individuum zu schmälern. Und dabei spreche ich von so wahnsinnig wichtigen Dingen wie kürzer duschen, nur eine volle Waschmaschinenladung machen oder quasi die Toilettenspülung nur jedes dritte Mal zu betätigen. Was natürlich nicht bedeutet, dass man das nicht, also das sind Vorschläge, um Wasser einzusparen. Aber wie sinnvoll ist es? Wenn man mal auf die Fakten schaut, hast du dich dazu informiert?
Wir sind ja ein sehr wasserreiches Land und das werden wir auch in Zukunft sein. Die Perioden zwischen Regenfällen werden halt immer länger werden. Aber dann kommt richtig viel runter. Das heißt, das, was eher smart wäre, wäre, dass wir uns überlegen, wie man am besten Regenwasser speichern kann. Und das kann ja sein, dass man in einem Garten große Regenwasserauffangtanks hat oder dass man halt Flächen, vor allem neben Flüssen, was du schon angesprochen hast, renaturierst, die auch ein Wasserspeicher sind, der langsam Wasser wieder abgibt. Das heißt, diese Regenwasserspeicherung, egal ob das jetzt Naturschutz oder wirklich ein Tank ist, die macht meines Erachtens in Deutschland viel mehr Sinn.
Komplett. Vor allem in der Landwirtschaft muss es, wenn man sich traditionelle Wasserspeicherungssysteme anschaut, also zum Beispiel B- oder Entwässerungsgräben oder sowas, und die dann halt in traditionelleren landwirtschaftlichen Betrieben auch noch anschaut, dann hat der Mensch früher viel mehr versucht, Regenwasser zu sammeln und damit quasi im Zyklus zu arbeiten, anstatt wie wir das heute in Monokulturen und also in intensiver Landwirtschaft machen. Und dadurch...
Das habe ich nämlich auch eine Zahl dazu. Da möchte ich dich kurz unterbrechen. Nämlich die Landwirtschaft in Deutschland ist nur zu 2,5% bewässert. Das heißt, 97,5% werden nicht künstlich bewässert. Und das wird in Zukunft mehr werden müssen, sonst ist halt nichts mehr.
Oder das ist halt spannend, weil ich habe nämlich gesehen, dass von Trinkwasser 70% in der Landwirtschaft zur Bewässerung genutzt wird. Fand ich crazy.
Moment, dann sind wir hier was
weil
ganz Großem.
Weil das habe ich nämlich hier beim Umweltbundesamt und so gefunden. Und ja, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Bei dem Artikel nachhaltige Wassernutzung.
Ja. Die bewässerte Fläche entspricht damit 2,7%.
Mit was bewässert?
Aber Wasser. Aber es sind 0,3 Milliarden Kubikmeter trotzdem.
Naja, also.
Ja, wahrscheinlich stimmt einfach
das
beides.
Das lässt sich ja auch verbinden.
Es ist das meiste Wasser und es sind 2,5% Fläche. Ja. Und es muss mehr Wasser werden und deswegen müssen wir mehr Regenwasser irgendwie aufsammeln. Ja, passt ja auch trotzdem zusammen. Aber das ist wirklich crazy.
Ja. Das ist crazy. Und je wieder, also es gibt ja nicht weniger Niederschlag im Gesamten, aber halt weniger über die Zeit verteilt, das führt dazu, dass quasi die Böden, also nur weil mehr zur gleichen Sekunde Wasser also auf die Erde fließt, bedeutet es nicht, dass der Boden deswegen trotzdem auch mehr aufnehmen kann. Dementsprechend sinkt unser Grundwasserspiegel über die Zeit gesehen, auch in Deutschland, um ca. 70% von unserem deutschen Trinkwasser stammt eben auch aus diesem Grund- und Quellwasser. Was jetzt auch nicht ganz so peachy aussieht.
Ja. Da wollte ich auch noch, das ist doch eigentlich mein letzter Punkt. Ich würde sagen, die Zeit, also erstmal, Nachrichten sagen das nicht. Zum Beispiel hier, Nachrichten sagen, genießt dieses schöne Sommerwetter. Und da habe ich von so einem Selbstversorger, der sehr viel Social-Media-Arbeit macht, also der all sein Gemüse, was er isst und so selbst anbaut, Don Giardino aus NRW, der sagt, ja, wie soll ich den Sommer genießen? Meine ganzen Wassertanks sind leer, es regnet nicht, es ist kein Regen angesagt. Ich stehe hier vor einem Scherbenhaufen, das hat die ganzen letzten Jahre funktioniert und jetzt bleibt der Regen aus, wie soll das funktionieren? Und das bilden die Nachrichten ja nicht ab. Das heißt, ihr müsst Obstkasper hören, um auch über so Sachen informiert zu sein, weil genießt das schöne Sommerwetter, ist vielleicht ein bisschen undifferenziert und vielleicht ist das die Nachricht, die bessere Laune macht, aber die andere Nachricht sollte nicht untergehen, dass wir auch etwas zu tun haben. Aber so, jetzt zu der letzten Sache, die ich habe. Trockenerer Boden nimmt weniger Wasser auf und das macht in erster Linie Sinn für mich, weil wenn man sich den Boden vorstellt wie ein Gefäß, das Wasser aufnehmen kann und das ist leer, warum nimmt das leere Gefäß denn weniger Wasser auf?
Naja, weil es ja kein leeres Gefäß ist, sondern da noch ganz viel anderes drin passiert und die Speicher ja nicht wie in so einem Glas aussehen, wie du dir das also nicht wie in so einem Kugelfischglas, wo quasi einfach Hohlraum in der Mitte ist.
Aber weißt du, warum trockener Boden weniger Wasser aufnimmt?
Sicher, du hast eine richtig gute Erklärung gefunden.
Das physikalische Stichwort heißt nämlich Benetzungshemmung. Das ist nämlich, wenn der Boden nass oder feucht ist, dass der quasi alles mit so, dass das Wasser da quasi festgehalten werden kann. Und wenn der sehr doll austrocknet, sind so pflanzliche Stoffe im Boden, die sich überall drum lagern, die alle hydrophob sind. wenn der so doll ausgetrocknet sind, ist quasi alle Umrandung aller Erdpartikel mit so hydrophoben Stoffen ummantelt, sodass die das Wasser nicht mehr festhalten können. Also die sind wasserabweisend geworden, der Boden. Ich weiß nicht, das hat man auch manchmal, wenn man zum Beispiel Gartenerde einen Topf hat, der unter einem Vordach steht oder sowas und vergisst den ein ganzes Jahr zu gießen. Keine Ahnung, könnte ja mal passieren. Und dann will man den nach einem Jahr wieder gießen, dann nimmt er das Wasser nicht auf. Entweder fließt es unten durch ab oder bleibt oben als Pfütze stehen. Das liegt daran, dass das ganze, der ganze Boden wasserabweisend geworden ist. Benetzung gehemmt.
Ja.
Ja, das, da mache ich auch noch ein Video hoch. Das finde ich auch geil, wo jemand so drei Wasser, das hast du bestimmt auch schon gesehen, oder?
Welches?
Drei Plastikbecher umdreht auf dem Boden, die komplett voll mit Wasser sind und guckt, wie schnell die leer gelaufen sind in den Boden. Einmal mit einem normalen Sommer, einer Wiese, dann einer nassen Wiese und das dritte ist quasi eine Dürre, wo quasi so verbrannte Erde nur da ist. Und bei der nassen Wiese geht es richtig zack rein und da, wo verbrannte Erde ist, steht das richtig lange, volle Becher über dieser Erde. Nee,
kenne ich nicht, aber freue ich mich drauf.
Das ja, laden wir voll. Auch noch hoch.
Okay, ich wollte noch mit einem Fakt irgendwie die Sache auch dann abschließen. Der ist zwar scheiße, aber der ist einfach mega wichtig. Laut UNICEF haben ca. 2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Und das ist, ja.
2 Milliarden?
Das ist richtig, das ist richtig, richtig viel. Und das wird immer mehr werden. Ja. Scheiße.
Das ist gar nicht gut.
Ja, und ja, mit dem Wort
irgendwie
zum Mittwoch würde ich es dabei belassen, oder?
Ja, wir nehmen hier Mittwoch auf, aber ja, ihr hört das natürlich ja. Freitag, das ist klar. Ja. Also denkt dran, lasst euch in den nächsten Nachrichten nicht verarschen mit hier, wie heißt das? Schwefel, dass wir das wieder in die Atmosphäre ballern sollen. Ist nur ganz kurzfristig eine gute Idee und danach fällt es uns doppelt auf die Füße. Ja, und wir haben die ganzen Sachen, die schlau wären zu tun. Wir sollten jetzt einfach nur das umsetzen. Also
ja. Aber zieht euch trotzdem geiles Wassereis rein. So, bei dem Wetter.
Bon Appetit.
Ciao, macht's gut.